Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Und zur Einstimmung auf die folgende halbe Stunde ein Ausschnitt aus einem Interview. Russlands Außenminister Lavrov im Gespräch mit dem Journalisten Dmitri Kiseljow, einem der einflussreichsten Akteure der Kreml-Propaganda. Ausgestrahlt wurde es am 2. Februar 2023 im russischen Staatsfernsehen.
Die Umwandlung der Ukraine in ein Anti-Russland scheint erfolgreich zu sein. Welche Länder im russischen Umfeld könnten demnächst dran sein? Kirgisistan? Oder Kasachstan?
Da sehe ich vor allem die Republik Moldau. Das Land hat mit zweifelhaften Methoden eine Präsidentin installiert, Maya Sandu, die sehr zielstrebig in Richtung NATO drängt. Moldau ist also ein weiteres Land, das der Westen ebenfalls zu einem Anti-Russland machen will.
Und das will sich Russland nicht gefallen lassen, so wenig wie mit der Ukraine. Doch Russland will das im Fall Moldau nicht mit Panzern und Soldaten tun, sondern hybrid. Das belegen Hinweise aus westlichen Geheimdiensten und journalistische Recherchen. Russland will die Kontrolle in Moldau übernehmen. Moldaus Regierung beschreibt die Lage als zunehmend angespannt. Ich bin Margarete Wohlan und auch was hybride Kriegsführung bedeutet, hat unser Reporter Christoph Kersting erfahren, als er vor kurzem in Moldau war. Aber vor allem traf er Menschen, die sich Sorgen machen um ihr Land und das aus sehr unterschiedlichen Gründen.
5.000-6.000 Menschen ziehen an diesem Sonntagvormittag mal wieder über den Boulevard Stefan Cel Mare, die Hauptverkehrsachse und Einkaufsmeile in Chișinău. In Sprechchören fordern sie den Rücktritt der Präsidentin. Nieder mit Maya Sandu schallt es immer wieder durch die Straßen im Zentrum. Die meisten Demonstranten wirken allerdings eher unbeteiligt, haben Plastiksäcke mit Obst und belegten Broten dabei, als würden sie einen Wochenendausflug machen. Tatsächlich kommt ein Großteil der Menschen aus anderen Teilen Moldaus, leicht zu erkennen an großen Ortsschildern, hinter denen sich die Demonstranten gruppieren. Mit einem westlichen Journalisten wollen viele hier nicht sprechen, winken ab, als sie das Reportermikro sehen. Auch Violeta Neagu will eigentlich nicht sagen, warum sie heute mit auf die Straße geht, erzählt dann aber doch, dass sie aus einem Dorf südlich der Hauptstadt kommt und dass ihr halber Ort heute mit dabei ist beim Protestmarsch.
Wir marschieren hier heute mit der Forderung an die Regierung, zahlt gefälligst unsere Rechnungen für Gas und Strom für diesen Winter. Wir können das nicht. Die Inflation liegt bei 37% in Moldau. Das frisst uns auf. Das ist ja noch schlimmer als in der Ukraine. Keiner will diesen Krieg, aber die Schuld trägt ja nicht nur Russland. Und wir sollten bessere Beziehungen zu den Russen haben als heute, dann wäre die Lage hier auch einfacher. Unsere Alten bekommen oft nicht mehr als 2.000 Lei Rente. 100 Euro sind das. Wie sollen sie dann 3.000 oder 4.000 Lei für das Gas bezahlen? Das Geld haben sie einfach nicht.
Auf dem großen Platz vor dem Nationaltheater spricht die Parlamentsabgeordnete Marina Tauber zu den Demonstranten. Ihre Ansprache hält sie zweisprachig. Auf Rumänisch, der offiziellen Amtssprache Moldaus, und Russisch, das ebenso Verkehrssprache im Land ist. Hört man sich unter den Demonstranten um, sprechen eigentlich alle hier nur Russisch miteinander.
In diesen Tagen gab es ja leider viele unsinnige Warnungen unserer Regierung vor irgendwelchen Gefahren und Provokationen von außen. Die, die solche Gerüchte verbreiten, schaut euch die Leute an, die heute hier sind, weil es ihnen schlecht geht. Wo sind hier ausländische Provokateure und Saboteure? Das sind alles rechtschaffene Bürgerinnen und Bürger der Republik Moldau.
Marina Tauber ist stellvertretende Vorsitzende der prorussischen linkspopulistischen Shoah-Partei, die aufgerufen hat zu dem heutigen Marsch. Und der Protest ist so etwas wie die Begleitmusik zu den heftigen politischen Turbulenzen der vergangenen Tage und Wochen. Russlands Außenminister, der Moldau unverblümt ins Visier nimmt, Dann der Rücktritt der kompletten Regierung unter der prowestlichen Premierministerin Natalia Gavrilica und die Amtseinführung des neuen, ebenfalls proeuropäischen Premiers Dorin Retschan Mitte Februar. Mehrere Einschläge russischer Raketenteile auf moldauischem Staatsgebiet gab es auch noch. Zwischenzeitlich war der komplette Luftraum gesperrt über Moldau.
Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară.
Präsidentin Maia Sandu warnt öffentlich vor einem möglichen Staatsstreich, unterstützt durch ausländische Saboteure, wie sie es ausdrückt. Es könne zu Angriffen auf staatliche Gebäude und zu Geiselnahmen kommen. Ziel sei am Ende die gewaltsame Machtübernahme durch Moskau-nahe Kräfte in der Republik Moldau. In dieses Bild fügt sich auch ein geheimes russisches Strategiepapier, das Journalisten Mitte März aufgespürt haben und über das in westlichen Medien wie dem Fernsehsender CNN ausführlich berichtet wurde. Unabhängige Beobachter halten es für echt. Das fünfseitige Dokument fasst zusammen, was Russland in den kommenden 10 Jahren vorhat mit und in der Republik Moldau. Es gehe darum, Zitat, den Versuchen externer Akteure entgegenzuwirken und sich in die internen Angelegenheiten der Republik einzumischen. Der Kreml bezeichnet all das umgehend als Fake und wird dabei flankiert von prorussischen Stimmen in Moldau, wie Marina Tauber von der Shore-Partei. Politisch spielt die Shore-Partei keine große Rolle. Sie hat nur 6 von insgesamt 101 Sitzen im Parlament der Republik Moldau. Die proeuropäische PAS, der auch Präsidentin Maia Sandu angehört, regiert hingegen seit Juli 2021 mit einer komfortablen Mehrheit von 63 Parlamentssitzen. Doch vor allem die Shore-Partei ist in der Lage, die prekäre wirtschaftliche Situation zu instrumentalisieren und die Regierung mit ihren populistischen Forderungen immer wieder vor sich herzutreiben.
Since the war started, since Russia started its aggression on Ukraine.
Ja, die wirtschaftlichen Probleme durch den Krieg seien immens. Vielen im Land gehe es schlecht, das sagt auch Julian Groza, Chef der liberalen Denkfabrik IPRE in Chișinău. Gleichzeitig rückt der Politologe das Bild von einer in dieser schwierigen Lage untätigen Regierung zurecht.
Die Regierung hat ja schon im vergangenen Jahr mit Unterstützung der EU und der USA Schritte unternommen, um vor allem etwas gegen die hohen Energiepreise im Land zu tun. Sie hat rund 300 Millionen Euro in die Hand genommen und damit die Hälfte der privaten Rechnungen für Gas und Strom bezahlt. Trotzdem sollen diese ganzen Proteste die Unzufriedenheit der Leute mit der Regierung zeigen. Es ist aber nachweislich so, dass das inszenierte Veranstaltungen sind. Ganz konkret, die Leute bekommen Geld dafür, dass sie lautstark gegen den pro-westlichen Kurs der Regierung wettern.
Bis zu 100 Euro pro Person und Tag wurden demnach bei den bislang größten Protesten im Herbst 2022 bezahlt, wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Beispiel in Protestcamps übernachteten. Das haben unabhängige Journalisten recherchiert, die sich regelmäßig unter die Protestierenden mischten.
And that pressure has multiplied from this.
Der Analyst Julian Groza verweist auch auf die riskanten und schmerzhaften, seiner Meinung nach aber notwendigen Schritte heraus aus der gefährlichen Abhängigkeit von russischem Gas. In der Tat ist die Energieversorgung eine Achillesferse des Landes. Moldau bezog über Jahrzehnte sein Gas komplett aus Russland. Strom importierte man aus der Ukraine, größtenteils allerdings aus der von Russland kontrollierten Region Transnistrien, die sich nach einem blutigen Bürgerkrieg mit hunderten Toten 1992 von Moldau lossagte. Als Russlands Staatskonzern Gazprom im vergangenen Jahr die Gaszufuhr drosselte und wegen des Krieges auch kein Strom mehr aus der Ukraine floss, gingen in Moldau teilweise die Lichter aus.
What we have seen between Chișinău and Tiraspol since the war started.
Was dann aber passierte, Chișinău und die transnistrische Regierung in Tiraspol setzten sich an einen Tisch, als der Krieg ausbrach, um die gesamte Situation in der Region stabil zu halten. Es gab dann einen Deal. Transnistrien bekommt das komplette Gazprom-Gas. Und im Gegenzug beliefert uns Transnistrien mit Strom aus seinem Kraftwerk Kutschurgan. Das haben die Russen jetzt davon, dass sie andere mit dem Thema Energie erpressen wollen. Heute ist Moldau jedenfalls zu 100% unabhängig vom russischen Gas, was vor nur einem Jahr noch völlig anders aussah.
100% independent from Russian supply of gas, which wasn't the case 1 year ago.
Die Stimmungslage der Menschen in der Republik Moldau, ein gutes Jahr nach Kriegsbeginn, schwankt jedenfalls zwischen Unsicherheit und vorsichtiger Zuversicht. Nein, die Gefahr, dass der Krieg auch auf Moldau übergreife, sehen sie nicht wirklich, sagen diese beiden Frauen, die in Chișinău mit Einkaufstaschen in der Hand über den Boulevard Stefan Cel Mare schlendern. Anders sieht das der Student Marian Gimpu, der unweit des Präsidentenpalastes auf einer Parkbank sitzt.
Die Kriegsgefahr ist auch hier real. Die ganze Welt sieht doch, dass Russland nicht im Recht ist. Und wir zeigen das sehr deutlich, unterstützen die Ukraine. Und das gefällt den Russen natürlich nicht.
Laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk haben seit Kriegsbeginn fast 800.000 Ukrainer und Ukrainerinnen die moldauische Grenze überschritten. Das entspricht einem Drittel der Gesamtbevölkerung Moldaus, der höchste Anteil europaweit. Die meisten Geflüchteten sind inzwischen zurückgekehrt in ihre Heimat oder weitergereist in die EU. Aber auch heute sind noch immer 110.000 Flüchtlinge im Land. Dass der Krieg vieles in Moldau sehr unmittelbar und spürbar verändert, das Land aber keineswegs lahmlegt, das merkt auch Matthias von Tucher fast täglich in seinem Job. Der gebürtige Bayer brettert an diesem sonnigen Morgen mit seinem SUV auf einem neu ausgebauten Autobahnteilstück in Richtung Süden und erledigt dabei einige geschäftliche Telefonate. Auf Rumänisch. Der 56-Jährige lebt und arbeitet schon seit fast 10 Jahren in Moldau. Ein-, zweimal pro Woche fährt er die Strecke von seinem Büro in Chișinău ins 200 Kilometer entfernte Giurgiulești. Dort ist er Chef des gleichnamigen Donaufreihafens, dem einzigen Zugang Moldaus zum Schwarzen Meer, das rund 100 Kilometer weiter östlich beginnt.
Ja, das war ein Investment, das unterstützt wurde mit einem holländischen Regierungsprogramm.
Genau 460 Meter des Flussufers hier gehören zur Republik Moldau. Flussaufwärts und in Sichtweite liegt die rumänische Hafenstadt Galați, nur wenige Kilometer in die andere Richtung das ukrainische Reni. Wir stehen inzwischen direkt am Grenzzaun. Auf dem nahen Wachturm sind ukrainische Grenzer zu sehen. Der moldauische Wachturm gegenüber scheint verlassen. Seit dem Kriegsbeginn sei der Hafen auch für die Versorgung der Ukraine enorm wichtig geworden, berichtet von Tucher.
Besonders wichtig ist der Import von zusätzlichen Treibstoff, was in die Ukraine geht. Also sehr viel Diesel und Benzin. Ich denke, mehr als die Hälfte geht direkt weiter in die Ukraine von unserem Hafen. Und dadurch sind wir ein sehr wichtiger Logistik-Hub für die Ukraine, für die Verteilung von Treibstoffen.
Auch der deutsche Hafenmanager hält die offiziellen Warnungen vor einem Umsturz und hybriden Bedrohungen für keineswegs übertrieben. Moldaus Innenministerin Anna Revenko beschreibt die aktuelle Lage auch als zunehmend angespannt. Wie konkret die angeblichen Pläne zum Sturz der Regierung sind, wer genau daran beteiligt sein könnte, dazu könne sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern, sagt die Ministerin. Verweist nur darauf, dass auch dem ukrainischen Geheimdienst sehr konkrete Hinweise darauf vorlägen, wie Russland die Kontrolle in Moldau übernehmen wolle. Die Stabilität in der Region hängt laut Revenko mittel- und langfristig vor allem davon ab, wie sich das Verhältnis zum von Russland am Leben gehaltenen de facto Regime in Transnistrien entwickelt.
Seit 30 Jahren haben wir dort russische Truppen, russische Propaganda, russische Versuche, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Und damit erpresst uns Russland seit 30 Jahren. Unsere Botschaft hier ist eindeutig. Moskau muss seine Truppen abziehen. Wir selbst suchen immer nur nach friedlichen Lösungen. Aber das geht eben nur mit einer Demilitarisierung Transnistriens. Und das wollen ja auch die Menschen, die dort leben. Das sind ja genauso Moldauer wie wir.
Nikolai Kuzmin ist einer dieser Menschen. Er lebt in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol, arbeitet dort als politischer Analyst für eine Menschenrechts-NGO.
Wir haben ja den Ruf, total pro-russisch zu sein, von Russland okkupiert zu sein und so weiter. Das heißt aber nicht, dass alle hier gutheißen, was Russland tut oder nicht tut. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die besagen, rund ein Drittel der Bewohner Transnistriens sehen die EU durchaus positiv. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass ungefähr genauso viele Russlands Krieg in der Ukraine verurteilen.
Die Sichtweise der Menschen hänge vor allem davon ab, ob sie sich nur über russische Propagandakanäle informieren oder auch unabhängige Medien nutzen. Ein Beispiel: Russische Staatsmedien hätten gemeldet, dass die Ukraine am 9. März einen Anschlag auf Transnistriens Separatistenführer Vadim Krasnoselski geplant habe. Dieser sei jedoch abgewehrt worden. Eine Meldung, die nicht belegt werden kann. Doch solche Nachrichten versetzten viele Menschen in Angst, sagt Politologe Nikolai Kusmin. Interessant dabei ist, die transnistrische Führung hält sich eher bedeckt, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Kein Wunder, sagt der Chisinauer Analyst Julian Grosser. Denn die Machtklicke in Transnistrien habe überhaupt kein Interesse, in einen bewaffneten Konflikt hineingezogen zu werden.
Obwohl die ganze Region natürlich völlig unter russischer Kontrolle ist, haben die lokalen Kleptokraten ihre eigenen Interessen. Und da geht es ums Business. Für diese Leute ist der Erhalt des Status quo extrem wichtig. Ganz einfach, weil sie nur so weiter viel Geld machen können. Die Machthabenden in Transnistrien wollen ganz einfach nicht, dass ihre Region zu einem zweiten Donbass wird.
Transnistrien bleibt trotz allem ein gefährlicher Brandherd. Hinzu kommt die autonome, pro-russische Region Gagausien. Gleichzeitig wird Moldau in der aktuellen Lage schmerzlich vor Augen geführt, das Land hat die eigene Verteidigungskraft sträflich vernachlässigt. Die moldauische Armee hat eine magere Truppenstärke von 6.000, eine Luftwaffe ist quasi nicht existent. Immerhin hat die NATO signalisiert, Moldau hier stärker zu unterstützen. Im Januar hat die deutsche Bundeswehr 19 Transportpanzer aus eigenen Beständen nach Moldau geliefert. Doch das Schicksal der kleinen Republik Moldau entscheidet sich nicht nur in Chisinau, Moskau oder Brüssel, sondern vor allem an den Frontlinien in der Ukraine.
Das sind viele Unbekannte, die das Schicksal der Republik Moldau beeinflussen können. Doch wie viel Geduld und Kraft können die Menschen aufbringen, um einen selbstbestimmten Weg zu gehen? Und wie aussichtsreich ist Russlands Plan, Moldau zu destabilisieren, mit Propaganda, Desinformation und Demonstrationen? Ich bin verbunden mit meiner Kollegin und Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Hallo Sabine.
Hallo.
Sabine, wie realistisch ist es, dass Russland neben der Ukraine ein weiteres Land wie Moldau angreift? Das Strategiepapier, von dem im Beitrag eben die Rede war, verstehe ich als Überlegungen, den Staat von unten und von innen zu destabilisieren. Können die prorussischen Kräfte in Moldau damit Erfolg haben?
Also wenn man sich anschaut, Moldau auf der Karte, es grenzt direkt an die Ukraine. Odessa ist nicht weit entfernt, Cherson, Mariupol, alles nur wenige Kilometer im umkämpften Süden. Und dann die Information, die der Informationssicherheitsdienst von Moldau bekommen hat, Ende 2022. Da hieß es, dass Russland bereits Anfang 2023, also Anfang diesen Jahres, einen Angriff auf Moldau starten könnte. Das ist nicht passiert, aber die Angst ist riesengroß. Denn das hat Vize-Parlamentspräsident Popscheu zum Beispiel gesagt, es seien eben Überlegungen von russischen Generälen auch bekannt geworden, die davon gesprochen haben, dass der Donbass die Krim, Südrussland mit Transnistrien, also einem besetzten Teil von Moldau, verbunden werden soll. Also das sind diese ganz realen militärischen Ziele. Und dann gibt es das, Margarete, was du erwähnt hast, dieses Strategiepapier. Und da muss man ganz klar sagen, das zielt auf die Gruppe der Russischsprachigen. Das ist russische Propaganda, die sehr aggressiv ist und die ganz genau unterteilt, was in welchen Etappen erreicht werden soll.
In Moldau sollen auch der russische Inlandsgeheimdienst FSB und andere Nachrichtendienste Russlands aktiv sein. Was weißt du darüber, Sabine?
Das gibt viele Bestätigungen dafür, immer wieder. Es gab zum Beispiel auch eine Warnung von Präsident Zelensky, also dem ukrainischen Präsidenten, an seine moldauische Amtskollegin, an Maya Sandu. Er hat von Plänen, von russischen Plänen gewarnt, dass es einen Putschversuch geben könnte. Und wenn man dieses Strategiepapier liest, was du erwähnt hast, dann geht es zum Beispiel darum, dass eben tatsächlich Moldau unterworfen werden soll unter die russische Föderation. Dass man genau darauf abzielt, dass Moldau diesem Sicherheitsbündnis, was von Russland dominiert wird, mit diesen ehemaligen Sowjetrepubliken zusammen, das heißt OVKS, dass Moldau diesem Bündnis beitreten soll oder dass es sich stärker an der Eurasischen Wirtschaftsunion beteiligen soll, dass sich Moldau nicht mehr für den Abzug des russischen Militärs aus Transnistrien einsetzen darf, dass Nichtregierungsorganisationen die Verbindung von Moldau und Russland fördern sollen und dass der russische Unterricht erhalten bleiben soll und die russische Sprache gestärkt werden soll. Das heißt, dass da werden ganz konkrete Ziele formuliert und die machen natürlich Angst. Und dieses ideologische Feld, das da bereitet werden soll innerhalb der moldauischen Gesellschaft, für dieses Feld sind natürlich der russische Geheimdienst und auch der Militärgeheimdienst zuständig. Sie sind diejenigen, die da ihre Verbindungsleute in der moldauischen Gesellschaft haben.
Was in dem Beitrag von Christoph Kersing aber auch klar wurde, ist, dass die Not im Lande sehr groß ist. Die Inflation ist hoch, die Menschen wissen nicht, wovon sie leben sollen. Die Gaspreise sind um das 7-fache gestiegen. Wie sehr kann das auch dem pro-westlichen Kurs Moldaus schaden? Nach dem Motto, der russische Bär ist zu groß für uns.
Genau, das merkt man auch zum Beispiel, dass in Moldau kaum noch investiert wird, dass Investitionen aufgeschoben werden, dass niemand mehr Darlehen aufnimmt, dass Häuser verkauft werden, dass überhaupt der Immobilienmarkt eigentlich kollabiert ist. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige wirtschaftliche Situation. Und Brüssel, die Europäische Union, kann da nur eins tun und macht das auch, nämlich mit Finanzspritzen jetzt zu helfen. Diese Finanzhilfe wurde auf einen Betrag von über 1 Milliarde Euro aufgestockt und darunter eben zur Überwindung der Energiekrise 250 Millionen Euro. Das heißt, das ist der Europäischen Union vollkommen klar, es ist auch der deutschen Regierung vollkommen klar, wenn das etwas werden soll, dass Moldau irgendwann in die Europäische Union eintritt, dann muss jetzt in diesem Augenblick die Hilfe da sein.
Wie groß schätzt du denn die Unterstützung in der Bevölkerung für die prorussischen Kräfte ein? Vielleicht nicht unbedingt in Chisinau, aber auf dem Lande, in den Dörfern.
Also es gibt wirklich regelrechte Zentren. Dazu gehört zum Beispiel diese südliche Region Gagausien und es gibt auch einige nördliche Regionen. Insgesamt, so habe ich es aus der moldauischen Regierung erfahren, schätzt man, dass 30-40% der Bevölkerung tatsächlich eben pro-russisch sind. Das heißt, das ist ein wirklich signifikanter Teil. Und genau eben auf diesen Teil der Bevölkerung zielen die russlandfreundlichen Parteien, zielt aber auch die russische Propaganda. Und es ist ein großer Wettstreit in der Ausrichtung, wohin soll das Land? Also soll es in Richtung Russland oder soll es in Richtung Westen? Und die Präsidentin Maia Sandu, die hat jetzt ein Gesetz unterschrieben, dass zum Beispiel die Amtssprache in Moldau rumänisch ist und nicht irgendwie eine andere Bezeichnung für eine Art Dialekt. Und da geht es natürlich überhaupt nicht darum, wie man die Amtssprache nennt und um einen Streit von Linguisten, sondern da geht es schon bei solchen Dingen, geht es zum Beispiel um Zugehörigkeit. Man will nicht zu Russland gehören von Seiten der Regierung, sondern zum Westen. Und das wird in vielen Punkten immer wieder klar gemacht.
Unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler über Russlands Interesse an Moldau und die Chancen, sich dem zu widersetzen. Danke für deine Einschätzung, Sabine.
Gerne, Margarete.
In der nächsten Weltzeit geht es nach Israel, wo die Massenproteste gegen die Justizreform noch vor 2,5 Wochen drohten, das Land lahmzulegen. Dabei geht es nicht nur um die Unabhängigkeit der Justiz, sondern auch um den Siedlungsbau in den palästinensischen Gebieten. Zwei Ex-Siedler erzählen, warum sie dagegen sind. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.